im besten Fall sogar im Dunkeln starten. Wir wollen natürlich was sehen von der Landschaft, aber wenn die erste halbe Stunde vielleicht noch im Dunkeln liegt und wir dann in den Tag hineinlaufen, erleben, wie die Sonne aufgeht und der Tag beginnt, das ist ja auch was ganz Besonderes und das hilft eben auch gegen diese ganz extreme Hitze. Hier in Costa Rica mischen sich viele Leute auch selbst so eine Elektrolytflüssigkeit aus Kokosnusswasser, einem Löffel Salz und ein bisschen Honig drin. Da gibt es Studien zu, wirklich solide, seriöse Studien, die dem Hitzetraining ähnliche Effekte wie dem Höhentraining bescheinigen. Die legen sogar nahe, dass die Wirkung des Hitzetrainings länger anhält als ein Höhentraining. Ein herzliches Moin und ein genauso herzliches Willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und ich möchte in dieser Folge darüber sprechen, was wir beachten sollten, wenn es richtig heiß wird draußen. Es sind jetzt diese Tage und es liegen noch einige dieser Tage vor uns. Vor allen Dingen, wenn wir sogar den Sommerurlaub vielleicht noch etwas südlicher verbringen als in Deutschland oder es woanders, kann ja auch nördlicher sein, richtig, richtig heiß wird. Ja, worauf müssen wir dann achten? Wie sollten wir vielleicht unsere Vorhaben, was draußen Aktivitäten angeht, anpassen? Inwiefern müssen wir das nicht? Ich möchte in dieser Folge heute auch über das sogenannte Hitzetraining sprechen, das in der jüngeren Vergangenheit immer größere Beliebtheit erfährt. Immer mehr, vor allem Leistungssportler, schwören darauf oder probieren das zumindest aus, mal ganz bewusst in der Hitze zu trainieren, um den Körper zu fordern und somit stärker zu machen. Auch darauf möchte ich heute mal eingehen. Ganz klar aber eben auch darauf, wo sind da die Grenzen, wann macht das Sinn, für wen macht das Sinn? Und wie kommen wir bei Hitze gut durch? Wie können wir trotz Hitze eine gute Zeit haben da draußen und sogar trotz Hitze das erreichen, was wir uns vorgenommen haben? Vielleicht ein Wanderziel, vielleicht einen Berg, den wir erklimmen wollen, vielleicht eine Strecke, die wir bewältigen wollen. Wann sollten wir aber auch unsere Ziele zurückschrauben? Darüber sprechen wir gleich, da werfen wir mal einen Blick drauf aus verschiedenen Perspektiven. Es gibt also eine Menge Praxistipps zum Mitnehmen heute, auch ein paar persönliche Erfahrungen. Ich bin ja hier gerade in Costa Rica eine längere Zeit und da kann ich aus erster Hand berichten, wie das ist bei sehr hohen Temperaturen und einer hohen Luftfeuchtigkeit draußen aktiv zu sein. Geht gleich los, wir machen aber vorher noch was, was immer hilft. Wir atmen nämlich noch einmal tief durch. Ich muss wirklich sagen, ich liebe ja das Meer, aber ich liebe auch die Berge. Und schon bald geht es auch für mich wieder in die Berge. Wohin genau, das werde ich dann zu gegebener Zeit hier nochmal erzählen. Wenn du auch gerne in den Bergen unterwegs bist, dann kann ich dir sehr ans Herz legen, doch mal auf alpin.de vorbeizugucken, der Website des Alpin-Magazins. Da findest du jede Menge Infos über die Berge. Ob es jetzt Ausrüstungstipps sind, ob es Tourenvorschläge sind, ob es Reportagen, Berichte sind, Hüttenporträts, da gibt es jede Menge Inspiration. Und noch mehr Inspiration bekommst du, wenn du Abonnent oder Abonnentin wirst, des exklusiven Angebots Alpin Plus. Dann kannst du nämlich sogar die Printausgaben der vergangenen 5, 6 Jahre abrufen, sind da alle archiviert, kriegst Zugang zu hunderten Ausrüstungstests, alles drin im Preis und dieser Preis ist wirklich im Test unschlagbar. Es sind nämlich 99 Cent für 2 Monate Alpin Plus zum Ausprobieren. Und das wiederum ist ein exklusives Angebot für dich als Freiraushörerin oder Hörer. Alle Infos zu diesem Angebot findest du auf alpin.de/freiraus. Nochmal 99 Cent für 2 Monate Alpin Plus. Mit ganz, ganz vielen exklusiven Inhalten. alpin.de/freiraus. So, wie ist das eigentlich bei Hitze und wann beginnt Hitze? Das ist sehr individuell, ab welcher Temperatur wir das Gefühl haben, dass uns die Bewegung draußen schwerer fällt, dass unser Körper schwerer arbeiten muss und eben an seine Grenzen kommt, das nicht mehr schafft, die Körpertemperatur zu regulieren. Darum geht's, wenn's draußen heißer wird. Der Körper will natürlich die Innentemperatur, die eigene, auf 37 Grad halten. Und wenn die Außentemperatur steigt und wir uns dann noch bewegen, dann läuft der Körper Gefahr, dass er überhitzt und ja, unser System tut alles, um das zu verhindern. Erstmal fangen wir an zu schwitzen. Das ist die beste Möglichkeit, die unser Körper hat, eben um die Innentemperatur runterzubringen. Was da natürlich passiert, wir verlieren extrem viel Wasser. Wir schwitzen auch Nährstoffe aus, ja, Mineralien, vor allen Dingen Salze, deswegen schmeckt der Schweiß salzig und die fehlen unserem Körper dann, gerade wenn er aktiv sein muss. Deshalb ist die oberste Regel, wenn es draußen heiß ist und wir viel schwitzen, trinken, trinken, trinken. Es ist völlig ausreichend, wenn wir Wasser trinken. Wir können aber auch, wenn wir extrem schwitzen, wenn es extrem heiß ist, diesem Wasser Elektrolyte zufügen. Es reicht auch schon so ein Löffel Salz auf, einen Liter Wasser. Hier in Costa Rica mischen sich viele Leute auch selbst so eine Elektrolytflüssigkeit aus Kokosnusswasser. Das ist natürlich hier leicht erhältlich. Einem Löffel Salz und ein bisschen Honig drin. Denn Elektrolyte, die kriegt man hier zwar auch überall in jedem Supermarkt, also schon fertig gemischte Elektrolytflüssigkeit, weil hier einfach viele Menschen das Problem haben, dass sie vor einer Dehydration stehen oder vielleicht schon dehydriert sind. Diese Elektrolytgetränke sind aber recht teuer und das sind sie in Deutschland auch. Bekommst du in der Apotheke zum Beispiel Elektrolytlösungen, so ein Pulver, die du dir dann selbst anmischen kannst in Wasser. Aber die kosten ein bisschen was. Sicherlich etwas, was sich aber lohnt, wenn wir wirklich bei extremen Temperaturen unterwegs sind, wenn wir viel schwitzen und dann eben es nicht mehr ausreicht, nur über das Wasser wieder aufzufüllen, die Mineralspeicher. Wir haben aber auch Optionen zu verhindern, dass der Körper so extrem überhitzt und dass er überhaupt viel Flüssigkeit und damit Mineralien verliert. Als allererstes natürlich zu überlegen, müssen wir wirklich los, wenn es richtig heiß ist? Also inwiefern können wir durch das Checken des Wetterberichts dann flexibel reagieren und unsere Wanderung, unseren Lauf oder unsere Radtour vielleicht doch nochmal umlegen? Manchmal geht das nicht, manchmal wollen wir es vielleicht auch nicht. Aber selbst dann können wir natürlich noch eingreifen. Wir können eine Route wählen, die uns eher durch schattige Gebiete führt, vielleicht am Wasser entlang führt. Selbst wenn wir eine Strecke von A nach B haben, gibt es manchmal die Option, da die Route noch anzupassen und ja, hitzekonformer zu gestalten. Wir können aber auch die Körpertemperatur regulieren, indem wir mehr Pausen machen, indem wir zwischendrin uns kühlen, den Kopf kühlen, die Handgelenke kühlen, die Füße kühlen. Wie wir das machen, das ist natürlich die Frage. Entweder wir haben ein Gewässer, was halbwegs kalt ist, was dazu führt, dass wir runterkommen von den Temperaturen. Oder wir haben vielleicht ein Tuch dabei, das wir nass machen können, uns in den Nacken legen können, auf den Kopf legen können. Und dadurch, dass die Feuchtigkeit aus diesem Tuch dann verdunstet, haben wir einen Kühleffekt für unseren Körper. Auch über die Ausrüstung lässt sich einiges regeln, zum Beispiel über eine gute Kopfbedeckung, dass die Sonne uns nicht auf den Kopf ballert oder in den Nacken ballert. Es gibt spezielle Hüte auch für Outdoor-Aktivitäten, die so einen Nackenschutz haben, sind meist nicht auf der Sexiness-Skala ganz weit vorne, aber schützen sehr gut. Ich muss ehrlich zugeben, ich schütze mich auch nicht immer optimal vor Hitze, bin aber auch jemand, der Hitze ganz gut vertragen kann. Ich bin gerne bei Hitze unterwegs und mir macht das nicht so viel aus. Dennoch würde es natürlich manchmal Sinn machen, sich da auch ein bisschen besser zu wappnen. Insofern gibt man mehr auf das, was ich rate an dieser Stelle, als auf das, was ich tue. Sonnenschutz ist klar, der lässt sich auch auftragen auf die Haut in Form von Sonnencreme. Die sollten wir auch nutzen, wenn die Sonne ordentlich scheint und selbst wenn sie nicht scheint im Sommer. Es ist grundsätzlich immer gut, auch Licht und Sonne auf der Haut zu haben, wobei immer vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist. Es ist gut. Es ist so lange gut, wie wir nicht verbrennen. Und wie uns das schädigt, also wie es die Haut schädigt. Natürlich ist es gerade für das Bilden von Vitamin D und für unser gesamtes Wohlbefinden gut, wenn wir uns der Sonne und auch dem Licht aussetzen. Aber es kommt auch da immer ein bisschen drauf an. Es gibt natürlich verschiedene Hauttypen, es gibt verschiedene Empfindlichkeitsgrade und es gibt einfach dann so eine Grenze, wo wir irgendwann sagen, jetzt ist es nicht mehr gesund. Die lässt sich aber nicht verallgemeinern. Die können wir nur für uns selbst setzen und im besten Fall nicht schmerzlich herausfinden, sondern sanft herausfinden, wo die liegt. Wir sollten Verpflegung auch dabei haben, nicht nur Wasser, sondern eben auch Mineralien und Zucker, Kohlenhydrate, also kein Haushaltszucker, aber Energie für unser System. Und wir brauchen natürlich auch verschiedene Zucker für das Funktionieren unseres Systems. Die sind in speziellen Produkten erhalten für Ausdaueraktivitäten, in Gels zum Beispiel. Aber das muss nicht so ein Gel sein, was wir dabei haben. Das kann auch eine Banane sein. Die hilft auch sehr, sehr gut, wenn wir da in einem Energiedefizit sind, wenn wir Kohlenhydrate brauchen. So, Pause machen, habe ich schon gesagt. Wir sollten auch unser Tempo anpassen, wenn es heiß ist draußen und nicht auf Teufel komm raus irgendein Ding durchziehen, was wir uns vorgenommen haben, irgendeinen Kilometerschnitt verfolgen, sondern einfach auf unseren Körper noch viel, viel mehr hören und so tief reinhören, dass wir rechtzeitig reagieren können, wenn wir merken, ah, jetzt wird es doch ein bisschen zu heiß oder unser Körper kommt eben nicht mehr klar mit der Hitze. Pausen machen, langsam laufen und möglicherweise eben auch das Pensum anpassen für den Tag. Wachsam sein für Symptome, die gefährlich werden können. Zum Beispiel einen Hitzschlag, den wollen wir nicht haben, oder einen Hitzekollaps. Da gibt es Anzeichen für. Muskelkrämpfe zum Beispiel sind so ein Anzeichen. Kopfschmerzen sind ein Anzeichen. Schwindel, Müdigkeit, Übelkeiten, erhöhter Puls. Alles Anzeichen, dass ein Hitzekollaps droht oder vielleicht sogar schon da ist. Was wir dann machen können, ist natürlich einfach raus aus der Hitze. Irgendwo in Schatten und versuchen runterzukühlen. Das, was an Kleidung zu viel da ist, ablegen, Wasser über die Arme laufen lassen, über die Hände, über den Kopf, über die Beine und irgendwie versuchen, die Temperatur runterzukriegen. Wasser aufnehmen, ja, also rehydrieren im besten Fall, eben mit einem bisschen Salz dabei, Elektrolyte, Kohlenhydrate und dann abwarten, was passiert, ob die Symptome besser werden. Das ist das, was allgemein als Hitzekollaps beschrieben wird. Bei einem Hitzschlag ist es nochmal ein bisschen heftiger. Da sind es wirklich pochende Kopfschmerzen, auch Schwindel, Übelkeit, aber eben auch Erbrechen, Verwirrung, Desorientierung, Angstzustände und eine Körpertemperatur von 40 Grad oder höher. Und da gilt es einfach nochmal beherzter zu reagieren, noch aggressiver runterzukühlen, am besten sogar in ein Gewässer legen, in einen See, in einen Bach oder in den Fluss, natürlich immer auf die Sicherheit achten, natürlich immer so, dass die Atemwege frei bleiben, das nicht alleine tun, auf keinen Fall alleine tun. Übrigens, alles, was ich hier erzähle, ist kein medizinischer Rat, auf den man sich jetzt berufen kann im Notfall, aber das sind einfach Hinweise, die helfen. Es kommt aber immer auf die Situation an. Und natürlich sollten wir uns nicht, wenn wir sowieso schon verwirrt sind und desorientiert, alleine mit einem Hitzschlag irgendwo in den Fluss legen. Aber wenn wir eine Person haben, mit der wir unterwegs sind und die so einen Hitzeschlag erleidet, dann können wir dafür sorgen, dass so eine Person in ein Gewässer kommt, um eben so schnell wie möglich runterzukühlen. Aber alles eben immer unter Kontrolle und natürlich mit der obersten Priorität Sicherheit. Und dann Notarzt rufen und zusehen, dass diese Person sofort behandelt wird, weil das wirklich ein medizinischer Notfall ist, so ein Hitzschlag. Es geht jetzt etwas durcheinander mit den Tipps, aber wie immer gibt es in diesem Podcast kein festes Skript und da kann das schon mal passieren, dass ich jetzt nochmal zurückkomme auf das Thema Kleidung, dass wir nämlich auch, wenn es besonders heiß draußen ist, wenn die Sonne stark scheint, zusehen sollten, ist eigentlich logisch, aber ich sag's an dieser Stelle nochmal, dass wir eher helle Kleidung tragen und nicht dunkle, dass wir, wenn es ums Thema Trinken geht, vielleicht auch einen Wasserfilter dabei haben, einen kleinen, da gibt es ganz einfache Lösungen, packe ich wie auch zu anderen Produkten noch mal ein paar Beispiele auch in den Newsletter in diese Woche. Es gibt ja einen Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Der erscheint immer am Sonntag und greift die Themen aus dem Podcast der vorangegangenen Woche noch mal auf. Dann gibt's weiterführende Links und Infos. Und diesmal packe ich da ein paar Produkthinweise auch rein. Zum Beispiel für so Wasserfilter, die im Zweifel, wenn wir nun nichts mehr zu trinken haben, dafür sorgen, dass wir aus einem Gewässer uns noch was zu trinken besorgen können. Aus einem fließenden im besten Fall, aber eben auch aus einem See oder so mit einem ganz einfachen Filter und dann uns Wasser zuführen können. Was ich da auch reinpacke, sind nochmal ein, zwei Beispiele auch für Wasserblasen. Wasserblasen sind eine hervorragende Möglichkeit, wirklich eine größere Menge Wasser zu transportieren, ohne dass die jetzt so richtig ins Gewicht fällt, weil so eine Wasserblase, wenn sie in den Rucksack integriert ist, ja sehr nahe am Körper liegt, am Rücken und deshalb einfach nicht so runterzieht im wahrsten Sinne des Wortes die Schultern, also das Gewicht des Rucksacks runterzieht, sondern das relativ easy zu transportieren ist. Eine 2 Liter oder 3 Liter Wasserblase ist super. Da sind wir schon mal, ich will nicht sagen auf der sicheren Seite, aber haben wir schon mal ordentlich Wasser dabei. Und dann gibt's auch Wasserflaschen, die lassen sich an dem Rucksackgurt vorne befestigen. Bei Trailrunning-Rucksäcken ist es zum Beispiel so, dass in den Rucksackgurten vorne meist Wasserflaschen auch integriert sind. Da ist es dann ähnlich, die sind nah am Körper und dadurch, dass sie eben vorne an diesen Gurten befestigt sind, sofort griffbereit, sodass wir direkt aus denen trinken können. Beim Thema Trinken können wir natürlich uns auch insofern vorbereiten, als dass wir schon vorher viel trinken. Schon am Tag vorher ordentlich Wasserflüssigkeit zu uns nehmen, damit unsere Flüssigkeitsspeicher gut aufgefüllt sind. Und wenn wir so einen intensiven Tag hinter uns gehabt haben, vielleicht die Nacht draußen verbringen, im Zelt schlafen, in der Hängematte schlafen oder sogar irgendwo auf dem Boden schlafen, dann trotzdem am Abend viel trinken, weil wir viel Wasser verloren haben. Ich weiß, dass manchmal die Tendenz ist, doch nicht ganz so viel zu trinken, weil wir dann nachts pinkeln müssen und raus müssen aus unserem Zelt, aus unserer Hängematte, aus unserem Schlafsack und das meist wenig Spaß macht, wenn wir doch gerade so schön schlafen. In dem Fall ist es aber wichtiger zu trinken, weil wir sonst am nächsten Tag einfach schon mit einem Defizit an Flüssigkeit in den Tag starten. Und natürlich hilft es auch, die Mittagshitze zu vermeiden und eher in den frühen Morgenstunden und in den Abendstunden unterwegs zu sein. Hier in Costa Rica gehen die, die laufen gehen, zum Beispiel sehr früh morgens laufen. So um 5:30 geht hier die Sonne auf am Morgen, dann sind viele schon unterwegs und erledigen oder machen ihre sportlichen Aktivitäten und sind dann vor der Arbeit schon durch oder allerspätestens um 10 und dann zwischen 10 und 14 Uhr hier eher weniger aktiv. Ich war gerade gestern in der Mittagshitze hier auch eine Runde laufen, nicht weit, und habe ein paar Übungen gemacht am Strand und bin dann zurückgelaufen und das war richtig heftig, auch wenn ich das grundsätzlich gut tolerieren kann, aber da bist du schon richtig, richtig krass am Schwitzen und das macht eigentlich nicht so einen Sinn. Manchmal geht es nicht anders. Wenn wir eine Strecke vor uns haben, irgendwo in den Bergen von A nach B kommen müssen, dann müssen wir das durchziehen, aber können dann eben auf die Dinge achten, die ich schon genannt habe. Ich erinnere das aus dem letzten Sommer von Korsika zum Beispiel, wo wir auch in den Bergen unterwegs waren, in der Höhe unterwegs waren und erst, ich glaube, um 7 Uhr morgens losgelaufen sind und das zu spät war, weil wir dann auch in diese Mittagshitze reinkamen und das fast unerträglich heiß war und uns völlig fertig gemacht haben. Das haben wir unterschätzt. Also im besten Fall sogar im Dunkeln starten. Wir wollen natürlich was sehen von der Landschaft, wenn wir unterwegs sind, aber wenn die erste halbe Stunde vielleicht noch im Dunkeln liegt und wir dann in den Tag hineinlaufen, erleben, wie die Sonne aufgeht und der Tag beginnt, das ist ja auch was ganz Besonderes und das hilft eben auch gegen diese ganz extreme Hitze oft. Wenn da für dich noch Punkte offen geblieben sind, du weitere Fragen hast oder vielleicht selbst Tipps aus eigener Erfahrung, die du teilen möchtest, dann lass mich das gerne wissen. Schreib mir einen Kommentar hier unter diesem Podcast, wenn das dort, wo du den Podcast hörst, möglich ist. Schreib mir via Instagram, schreib mir eine E-Mail und dann greife ich das hier gerne nochmal auf. Ich möchte aber jetzt nochmal zu einem Thema kommen, was in dem Zusammenhang mit Hitze wirklich interessant ist, nämlich das Hitzetraining. Gerade vor einigen Tagen habe ich auf Instagram gesehen, wie jemand, dem ich dort folge, der heißt Danny_run auf Instagram, packe ich auch, da muss es dir nicht merken, in den Newsletter nochmal rein in dieser Woche, verlinke ich dir. Und das ist echt ein extremer Typ. Bei dem habe ich mir mal die Inspiration geholt für 1000 Liegestütze an einem Tag, die ich mit meinem Sohn zusammen gemacht habe als Challenge schon vor vielen Monaten. Und Danny macht nicht nur Liegestütz und Klimmzüge, ehemaliger Leistungsturner, sondern er geht auch laufen. Und zwar sehr weite Strecken laufen. Lebt im Schwarzwald, ist fast immer im Schwarzwald unterwegs. Läuft da durch die Gegend, früh morgens schon, auch nachts teilweise, das ganze Jahr über sehr leicht bekleidet, nämlich oberkörperfrei, um ja sich selbst abzuhärten und einfach, weil es ihm gut gefällt. Jetzt war es aber an die 40 Grad oder zumindest 35 Grad, ich weiß es nicht mehr ganz genau, im Schwarzwald. Und was hat Danny da gemacht? Nicht oberkörperfrei laufen, sondern sich extra eine warme Jacke anziehen und richtig dick einpacken und ein Hitzetraining machen. Das ist natürlich krass und da werden viele sagen, total ungesund, totaler Quatsch. Jetzt kommt es aber wirklich sehr drauf an, wer das macht und wie diese Person trainiert ist. Denn es ist ein Riesenunterschied, ob das eine trainierte Person macht oder ob das eben jemand macht, der oder die ja vielleicht einmal die Woche laufen geht oder schon lange nicht mehr laufen oder anderweitig körperlich aktiv war. Hitzetraining ist tatsächlich etwas, was Leistungssportler gezielt betreiben, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Da gibt es Studien zu, also wirklich valide, belastbare, solide, seriöse Studien, unter anderem mit Radsportlern in Norwegen, die dem Hitzetraining ähnliche Effekte wie dem Höhentraining bescheinigen. Die legen sogar nahe, dass die Wirkung des Hitzetrainings länger anhält als ein Höhentraining. Das Prinzip ist hinter beiden Methoden das gleiche und letztlich hinter jedem Training das gleiche. Wir müssen den Körper, damit er sich anpasst, an neue Belastung eben entsprechend belasten. Wir müssen ihn fordern mit Dingen, mit denen wir ihn noch nicht gefordert haben, damit er sich selbst sagt, Junge, jetzt musst du mal ein bisschen was ändern, weil wenn das hier nochmal passiert, dann willst du besser vorbereitet sein. Ich will sportwissenschaftlich nicht in die Tiefe gehen, aber Effekte, die dem Hitzetraining nachgesagt werden, sind unter anderem ein erhöhtes Blutplasma-Volumen, eine gesteigerte Hämoglobinmasse, vermehrte Elektrozytenbildung, beschleunigte Schweißproduktion, ein effektiveres Schwitzen, optimierter Elektrolythaushalt, erweiterte Blutgefäße und eine verringerte Herzfrequenz. Und diese Anpassungen sind schon nach wenigen Tagen und Wochen messbar und nicht erst nach Monaten, wie bei vielen anderen Trainingsmethoden. Aber natürlich ist auch die Gefahr größer, dass es nach hinten losgeht und dass eben all die Dinge passieren, die ich eingangs beschrieben habe, eine Dehydrierung und so weiter, Hitzschlag. Deswegen gilt es bei einem gezielten Hitzetraining wirklich sehr, sehr gut auf den eigenen Körper zu hören und eben zu vermeiden, dass diese negativen Aspekte auftreten, die Trainingsintensität reduzieren und ja, vernünftig bleiben bei allem Pushen des Körpers. Es ist auch wichtig zu sagen, dass dieses gezielte Hitzetraining in der Regel vor allem Sinn macht für Leistungs- und HochleistungssportlerInnen, weil es nochmal so die letzten Prozentpunkte rauskitzeln kann, die auf einem gewissen Niveau natürlich dann einen Unterschied machen. Wir können es auch im Freizeitbereich einsetzen, wenn wir das wollen, wenn wir da Lust drauf haben, wenn wir es mal ausprobieren wollen. Aber bitte wirklich langsam rantasten, wenn irgendein Verdacht besteht auf zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme, unbedingt vorher mal mit einem Arzt drüber sprechen und das Go holen und gucken, dass am Ende nicht mehr Schäden als Vorteil entsteht. Es gibt übrigens auch so kleine Sensoren, die die Körpertemperatur messen bzw. errechnen anhand der Temperatur der Hautoberfläche. Da packe ich auch nochmal ein Beispiel in den Newsletter diese Woche rein. Das kann ganz hilfreich sein, um da eine Kontrolle drüber zu haben, dass wir nicht extrem überhitzen während des Trainings. Wann wird ein Hitzetraining eingesetzt? Vor allen Dingen, wie sieht es aus? Wir können das natürlich so machen wie Danny, wie ich es vorhin beschrieben habe, einfach bei hohen Temperaturen draußen nochmal eine Jacke anziehen. Aber viele Sportler machen es auch drinnen auf einem Laufband, auf einem Fahrrad, drehen dann die Heizung auf und ziehen sich da nochmal ordentlich was drüber. Letztlich hilft alles, was die Körpertemperatur hochbringt während der Belastung. Und dieses Training lässt sich einsetzen, um die Leistungsfähigkeit unter normalen Bedingungen dann zu erhöhen. Also zum Beispiel in einem Laufwettkampf bei 20 Grad oder bei 15 Grad oder bei 10 Grad besser zu performen, leistungsfähiger zu sein. Es kann aber auch hilfreich sein, um sich zu gewöhnen an Bewegung in der Hitze, an Outdoor-Aktivitäten bei hohen Temperaturen. Wenn wir schon wissen, dass wir zum Beispiel in Südeuropa in irgendeinem Gebirge eine Wanderung vorhaben und dass es heiß wird, dann können wir uns natürlich daran anpassen. Dann können wir das trainieren, indem wir bei hohen Temperaturen schon mal unterwegs sind. Das können wir überkompensieren sozusagen, dass wir bei noch höheren unterwegs sind, dass es uns dann nichts ausmacht, bei zum Beispiel 30 Grad dann durch die Alpen zu wandern oder die Pyrenäen oder auf Korsika oder in Slowenien, sonst wo. wenn wir vorher schon mal bei 35 Grad oder bei 30 Grad plus Winterjacke unterwegs waren. Müssen wir aber auch nicht. Fakt ist, ich denke, das ist nicht wegzudiskutieren, dass wir immer mehr heiße Tage haben. Nicht nur in Südeuropa, sondern auch in Deutschland, im Alpenraum, sogar in Nordeuropa. Wir sind einfach öfter der Hitze ausgesetzt. Und deshalb sollten wir auch lernen, glaube ich, damit umzugehen, Vorkehrungen zu treffen, auf Symptome zu achten, auf uns zu achten und nicht zu sagen, pass auf, jetzt bleiben wir einfach drin, weil sonst müssen wir in Zukunft und auch aktuell schon oft drin bleiben. Vielleicht ein bisschen zu oft. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst beim Ritt durch diese Folge, aber nicht nur durch diese Folge, sondern durch dieses erste halbe Jahr. Der Frei-Raus-Podcast geht in dieser Form jetzt wie jedes Jahr in eine Sommerpause, in eine fünfwöchige und ist dann Mitte, Ende August wieder da. In diesem Jahr gibt es aber gar keine so richtige Pause, denn auch in den kommenden Wochen kannst du dienstags hier reinhören. Ich würde mich sehr darüber freuen sogar, denn es kommt ein fünfteiliges Costa Rica Special, in dem ich immer dienstags berichte von dem, was wir hier, ich mit meiner Familie, aktuell erleben. Wir gehen nämlich kommende Woche auf eine vierwöchige Rundreise durch Costa Rica mit vielen Highlights im Dschungel, in den Bergen. Ich glaube, das wird richtig spannend und davon werde ich hier berichten. Das Freitagsformat, die Triday-Folgen, die wird es in den kommenden fünf Wochen nicht geben, aber jeden Dienstag eine neue Episode des Costa Rica Specials. Ich hoffe also, dass wir uns kommenden Dienstag wieder hören. Wenn wir das nicht tun sollten, wünsche ich dir einen tollen Sommer. So oder so, bis zum nächsten Mal. Eine super Zeit mit ganz vielen tollen Momenten, Begegnungen und Eindrücken. Entwined, the oldest love.